HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Wir starten mit Fjodor Dostojewski und seinem Roman Der Doppelgänger, soweit bekannt. Vielen jedenfalls. Nun aber erfahren wir über dieses Hörbuch, das wir jetzt hier im Zentrum unserer ersten Besprechung haben, dass es hier um die Urfassung des Doppelgängers geht. Dorothee Meyer-Karweg, was will uns das bedeuten, Urfassung?
Also der Doppelgänger ist ja Dostojewskis zweiter Roman nach Arme Leute von 1846. Und im selben Jahr hatte er schon Der Doppelgänger veröffentlicht. Dieser Roman wurde aber von der zeitgenössischen Kritik eher abgelehnt und darum hat er ihn 20 Jahre später überarbeitet. Und wir kennen vor allen Dingen diese überarbeitete Fassung. Die ist ein bisschen gekürzt, ein bisschen geglättet. Nun ist aber eben die erste Fassung wieder ans Tageslicht gekommen und die haben wir hier vor uns liegen, übersetzt von Alexander Nitzberg.
Rufen wir uns nochmal den Inhalt kurz in Erinnerung. Im Mittelpunkt steht ja ein kleiner Beamter, der mehr und mehr dem Wahnsinn verfällt. Was ist das für ein Mensch?
Ja, dieser Held ist der Titularrat Jakow Petrowitsch Galjatkin, ein schüchterner, niederer Beamter, ein Außenseiter, unsicher, ohne berufliche Anerkennung, auch privat. Bei Frauen hat er keinen Erfolg. Seine Liebe zu seiner Klara, der Tochter eines einflussreichen Staatsrats, bleibt einseitig. Es ist insgesamt ein einsamer Mensch, eben mit psychischen Problemen, der mit seinem Diener Petruschka zusammenlebt. Und der Roman begleitet Galjatkin über 4 Tage im November durch St. Petersburg und wir erleben seine zunehmende geistige Verwirrung. Und der Roman steigt gleich da ein, wo die Krankheit eigentlich schon manifest ist, was er selbst und andere wohl schon bemerkt haben. So auch die Angehörigen seiner angebeteten Klara, die wollen ihn daher bei dem Ball anlässlich des Geburtstages von dieser jungen Frau nicht empfangen. Galjatkin lässt sich fortschicken, kehrt dann aber wieder zurück, drückt sich so beim Dienstboteneingang herum, um von dort eben doch in den Ballsaal zu gelangen. Zuerst wagt er es nicht, dann aber, na hören wir mal rein, es liest Michael Rotschopf.
Soll ich nun oder soll ich nicht? Also wirklich, soll ich oder soll ich nicht? Also gut, dann gehe ich hinein. Warum nicht? Dem Tapferen lächelt bekanntlich das Glück. Nachdem er sich derart getröstet hatte, unternahm unser Held gänzlich unerwartet eine Retirade hinter die Paravents. Nein, dachte er, was, wenn jemand hereinkommt? Nein, wirklich, was, wenn jemand hereinkommt? Na bitte, da kommt auch schon jemand herein. Was habe ich also Däumchen gedreht, als noch kein Mensch darinnen war? Da sollte ich doch einfach mal hineinkommen, einfach mal so hineinkommen. Aber wie will ein Mensch dort hineinkommen, wenn er einen solchen Charakter besitzt? Das ist eine recht gemeine Tendenz. Hast Angst bekommen? Wie so ein Huhn, ja? Angst zu bekommen, darin sind wir groß. Sich lächerlich zu machen, darin sind wir groß. Dem bleibt auch nichts mehr hinzuzufügen. So, und nun stehe ich hier herum wie ein Ölgötze. Jetzt zu Hause ein Tässchen Tee. Das wäre fein, so ein Tässchen Tee. Wäre äußerst fein, so ein Tässchen Tee. Kommst du spät nach Hause, wird Petruschka meckern. Vielleicht doch besser, nach Hause zu gehen. Zum Teufel nochmal, ich gehe und Punktum.
Ja, und dann setzt er das leider in die Tat um, geht in den Ballsaal und wird dann regelrecht rausgeschmissen. Also da hörten wir jetzt gerade Michael Rotschopf mit einem Ausschnitt aus der Urfassung des Doppelgängers von Fjodor Dostojewski.
Und wir konnten uns überzeugen, dass dieser Interpret Michael Rotschopf seine Sache mit großer Lust betreibt und auch über ein großes Repertoire an Ausdrucksmöglichkeiten verfügt.
Ja, das finde ich auch. Also er schlüpft richtig gut rein in die Rolle des immer konfuseren Galjatkin. Es gibt zwar eben diesen autorialen Erzähler, aber große Teile des Romans sind eben aus dieser Innensicht Galjatkins geschrieben. Wir hören dessen Gedanken und ja, Michael Rotschopf spielt diesen inneren Monolog und dieses Verwirrspiel wirklich bravourös. Er spricht mal zurückhaltend, fast intim, dann wieder ganz energisch. Und wir erleben dann im Weiteren, wie Galjatkin nach diesem Rauschmiss vom Ball hadernd mit sich durch das nächtliche St. Petersburg läuft. Und da begegnet ihm dann ein Mensch, der ihm außerordentlich bekannt vorkommt und der auch noch den gleichen Weg nimmt bis zu seinem Zuhause.
Der geheimnisvolle Mensch blieb direkt vor der Tür zu Herrn Galiatkins Wohnung stehen, klopfte an und, was Herrn Galiatkin gewiss ein anderes Mal sehr verwundert hätte, Petruschka schien ihn erwartet zu haben, schlief nicht, öffnete rasch die Tür und folgte dem eingetretenen Menschen mit einer Kerze in der Hand. Unser Held war darob so aufgebracht, dass er in seine Behausung eindrang, den Hut und den Mantel noch anbehielt und durch den kleinen Korridor schritt, dann blieb er, wie vom Donner gerührt, an der Schwelle zu seinem Zimmer stehen. Alle Vorahnungen Herrn Galiatkins bewahrheiteten sich ganz und gar. Alles, was er befürchtet, alles, was er vermutet hatte, traf jetzt ein. Sein Atem riss ab, sein Kopf schwirrte. Der Unbekannte saß direkt vor ihm, ebenfalls noch in Mantel und Hut, auf seinem höchst eigenen Bett, lächelte, kniff die Augen zusammen und nickte ihm recht kumpelhaft zu. Herr Galiatkin war drauf und dran zu schreien, aber es wollte ihm nicht gelingen, wollte ganz gleich wie protestieren, allein seine Kräfte ließen nach. Die Haare standen ihm zu Berge und vor Schrecken sank er hin. Es gab auch reichlich Gründe dafür. Herr Galiatkin erkannte jetzt ganz und gar seinen nächtlichen Kumpan. Sein nächtlicher Kumpan war nämlich kein anderer als er selbst. Herr Galiatkin nämlich. Es war ein anderer Herr Galiatkin, aber entsprach ihm ganz und gar. Kurzum, er war das, was man gemeinhin einen Doppelgänger nennt.
Und dieser Doppelgänger nistet sich nun bei Herrn Galiatkin ein und der versucht nun irgendwie damit klarzukommen. Also er versucht sich sogar mit ihm anzufreunden, hat dann aber das Gefühl, dass Galiatkin der Jüngere mehr und mehr Galiatkin den Älteren auszuboten sucht und dann beginnt so ein grotesker Konkurrenzkampf auf der Arbeit und auch um die geliebte Clara.
Der Doppelgänger, das ist ein beliebtes Motiv, das ist ein richtiger Literaturtopos, vor allem für Literatur dieser Zeit, Dostojewskis Zeit. Dahinter steckt die Idee einer gespaltenen Persönlichkeit. Wie Sie das gerade hier vermitteln, Dorothee Meyer-Karwick, blickt man dann als Leser oder Hörer überhaupt noch durch, was jetzt real ist und was sich nur in der Fantasie Galiatkins abspielt?
Also da Dostojewski die zunehmende nervliche Zerrüttung aus dem Blickwinkel Galiatkins beschreibt, wissen auch wir Zuhörer und eben Leser mitunter nicht, was Realität ist und was nicht. Grundsätzlich versucht aber Galiatkin verzweifelt, das, was er erlebt, in seine Realität einzubauen. Dass ihm das nicht gelingt, macht ihn mehr und mehr konfus und auch aggressiv. Und das klingt ja einerseits ganz witzig, ist aber natürlich auch von großer Tragik, weil wir hier einen Menschen erleben, der vor unseren Ohren regelrecht zersplittert.
Übersetzt worden ist dieser Text von Alexander Nitschkin. Konnten Sie ihn mit älteren Übersetzungen vergleichen?
Ja, das ist ja nicht ganz einfach, da es sich ja hier auch um eine andere Fassung handelt. Aber ich habe es mit einer bislang bekannten Fassung in der Übersetzung von E.K. Rasin verglichen. Das ist das Pseudonym von Elisabeth Karrick. Die hat die Werke Dostojewskis Anfang des 20. Jahrhunderts übersetzt. Und was mir aufgefallen ist, Alexander Nitschkin übersetzt einerseits durchaus moderner, also für unsere Ohren gefälliger. Mitunter greift er aber auch ganz bewusst auf Begriffe zurück, die in Dostojewskis Zeiten in den gehobenen Kreisen gebräuchlich waren. Und das finde ich sehr gut. Für mich unterstreicht es Galiatkins Versuche, dieser besseren Gesellschaftsschicht anzugehören.
Es bleibt wahrscheinlich schwierig, hier ein klares Urteil zu fällen, zumal ja Übersetzungen immer sehr zeitabhängig sind. Oder fällt Ihr Votum eindeutig zugunsten des Griffs zu dieser Urfassung aus?
Also da Michael Rotschopf diese Urfassung interpretiert hat, plädiere ich hier für diese etwas längere Version, in der Galiatkin eben noch mehr gedankliche Kapriolen schlägt als in der gekürzten späteren Fassung. Mhm.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick. Wir sprachen über das Hörbuch Fjodor Dostojewski, der Doppelgänger, die Urfassung, gelesen von Michael Rotschopf. Das ist eine MP3-CD, die beinhaltet knapp 9 Stunden Hörzeit und ist zum Preis von 22 Euro bei Speak Low erschienen. Das Hörbuch kam übrigens auf den 2. Platz der hr2-Hörbuchbestenliste vom Januar. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in hr2 Kultur. Und darin kommen wir jetzt mal wieder zu der Reihe Naturkunden, die wir hier schon eine geraume Zeit verfolgen. Das ist eine Reihe, in der sich die Herausgeberin Judith Schalansky den Wundern der Natur widmet, die uns Menschen oft nur allzu selbstverständlich erscheinen. In Porträts nehmen die Autoren und Autorinnen der Reihe die verschiedenen Facetten unserer Umwelt unter die Lupe. Und jetzt haben wir das Hörbuch über Wölfe vor uns. 2016 schon als Buch im Verlag Matthes & Seitz erschienen. Nun also als Hörbuch. Dorothee Meyer-Karwick. Wer in dieser Reihe schreibt, der muss Ahnung haben vom Thema, der muss es gut recherchiert haben. Wer ist diese Autorin? Petra Arne heißt sie.
Ja, Petra Arne hat Komparatistik, Publizistik und Kunstgeschichte in Berlin und London studiert und sie ist Wissenschaftsredakteurin der Berliner Zeitung und hat nicht nur dieses Thema für die Reihe bearbeitet, sondern auch das Thema Hütten. Und als Wissenschaftsredakteurin ist sie es natürlich gewohnt, gut zu recherchieren. Sie kann wissenschaftliche Texte analysieren. Und ich sag mal vorab, das merkt man und das tut dem Ganzen auch sehr gut.
Das Thema Wolf, das wird ja schon seit Jahren bei uns sehr emotional diskutiert, einfach weil er sich wieder verstärkt zeigt, der Wolf, und manchmal den Siedlungen der Menschen oder auch den Tieren der Landwirten zu nahe kommt. Was erfahren wir denn über die Wölfe erstmal ganz generell?
Also typisch für diese Reihe Naturkunden ist ja, es bleibt nicht bei rein naturwissenschaftlichen Betrachtungen, sondern es geht auch um Kulturgeschichte und um Mythen. Zum Beispiel darum, wie der Wolf mit der Kategorie böse belegt wurde, was dann dazu führte, dass man ihn versuchte auszurotten. Und Petra Arne geht dabei beispielsweise auch auf das Märchen von Rotkäppchen und dem bösen Wolf ein und auch auf die Werwölfe, die im 16. und 17. Jahrhundert bei der Hexenverfolgung auch eine wichtige Rolle spielten. Und Petra Arne überlegt dann, was wohl hinter dem Bild des Werwolfs gesteckt haben könnte und kommt dabei auch auf die Tollwut. Und da hören wir mal rein, es liest Frank Arnold.
Tollwut? Diese bis heute meist tödlich verlaufende, von Tier zu Mensch übertragbare Krankheit brach im Europa des 16. Jahrhunderts immer wieder aus. Die betroffenen Tiere zeigen Unruhe und Furchtlosigkeit. Sie nähern sich Menschen und beißen. Möglich also, dass tollwütige Wölfe den Glauben an vom Teufel besessene Werwölfe untermauert haben. Und möglich, dass einige der Beschuldigten die tödliche Krankheit hatten, zu deren Symptomen Hyperaktivität, Halluzinationen und, im qualvollen Delirium, dem Wolfsgeheul ähnliche Laute und Attacken auf andere Menschen gehören können. Es gibt noch andere Versuche, für die Werwolfsfälle eine solide medizinische Erklärung zu finden. Eine unheimliche Krankheit namens Porphyrie, die die Betroffenen unter anderem extrem lichtempfindlich macht, die Zähne rötlich-braun färbt und durch das sich auflösende Zahnfleisch größer erscheinen lässt. Psychoaktive Substanzen, die das Gefühl erzeugen, ein Fell zu tragen und sich in einen Wolf zu verwandeln, was zum Beispiel von der Einnahme von LSD berichtet wurde, oder auch Schizophrenie und andere Veränderungen des Gehirns.
Ja, das war ein Ausschnitt aus Wölfe von Petra Arne aus der Reihe Naturkunden. Also es geht um Mythen und deren mögliche Herkunft. Es geht aber auch natürlich um Biologie und Verhaltensforschung.
Jetzt ist ja der Wolf, wie eingangs gesagt, erneut in der Diskussion, da er wieder nach Deutschland zurückgekommen ist. Die einen freuen sich darüber, die anderen möchten ihn am liebsten gleich wieder abschießen. Was schreibt denn die Autorin Petra Arne dazu?
Also das ist ein Kapitel, vor dem ich ein bisschen Sorge hatte, da es viele gibt, die den Wolf als völlig harmlos beschreiben, geradezu als Kuscheltier. Und Petra Arne versucht, dem Fakten entgegenzusetzen. Sie schreibt, ja, Untersuchungen hätten gezeigt, dass nur ein kleiner Anteil der Beute aus Nutztieren besteht, wobei das je nach Gegend sicher unterschiedlich sein kann. Dass es aber durchaus auch zum sogenannten Übertöten kommen kann, also ein einzelner Wolf oder ein Rudel viele Tiere tötet, aber nur einige davon auffrisst.
Und woran liegt das?
Ja, das weiß man wohl nicht so genau. Vielleicht, weil der Wolf oftmals kein Jagdglück hat und wenn er doch eben Tiere töten kann, im Voraus sozusagen tötet. Und dann gibt es natürlich noch das Problem bei Schafen auf einer Weide. Wenn der Wolf oder die Wölfe einmal den Zaun überwunden haben, können wiederum die Schafe nicht fliehen. Und dadurch kommt so ein Wolf vielleicht schon mal in so einen richtigen Rausch.
Wie ist es denn dann im Umgang des Wolfs mit dem Menschen und umgekehrt, wie gefährlich kann einem der Wolf jetzt wirklich werden?
Ja, auch da danke an Petra Ahne, die dies darüber schreibt.
Wenn in einer Informationsveranstaltung jemand fragt, ob er jetzt Angst haben muss im Wald, wäre es hilfreich, sagen zu können, dass Wölfe noch nie einen Menschen angegriffen haben. Es würde aber nicht stimmen. Die gründlichste Untersuchung zu dem Thema hat 2002 das norwegische Institut für Naturforschung veröffentlicht. Hunderte Berichte über Wolfsangriffe seit dem 16. Jahrhundert wurden auf ihre Glaubwürdigkeit hin untersucht. Das Ergebnis lautet, dass Wölfe Menschen eigentlich nicht als Beute sehen, es aber vorgekommen ist, dass sie Menschen töten. Meist waren die Wölfe tollwütig, manchmal nicht. Was es jedoch immer gab, ist eine Art Vorgeschichte. Zeiten, in denen wenig natürliche Beute zur Verfügung stand, die Tiere sich daran gewöhnten, sich Siedlungen zu nähern, sich von Abfällen und Nutztieren zu ernähren und die Scheu vor Menschen verloren. In ganz Europa sind seit 1950 9 tödliche Angriffe bekannt geworden. 4 davon von nicht tollwütigen Wölfen. Die Antwort auf die Frage nach dem Waldspaziergang müsste also heißen, manchmal töten Wölfe Menschen. Es ist trotzdem sicher, im Wald spazieren zu gehen. Mehr Eindeutigkeit ist nicht zu haben.
Tja, trotz allem, Wölfe sind sehr wichtig. Sie dezimieren die Pflanzenfresser und halten insgesamt ein Ökosystem im Gleichgewicht. Am Schluss des Hörbuchs, das ist auch typisch für die Reihe, werden dann noch einzelne Wolfsrassen vorgestellt. Also das reicht vom eurasischen Grauwolf über den russischen und den indischen Wolf, den Timberwolf, den Polarwolf und so weiter. All diese Rassen sind sehr unterschiedlich in Größe, Aussehen und Gewicht.
Also ich halte mal fest, es ist ein kulturgeschichtlich hochinteressantes Hörbuch. Es ist biologisch interessant und auch was die Einschätzung der Gefahr, die vom Wolf ausgeht, betrifft. Und ich glaube, Sie sind auch sehr angetan von dem Hörbuch.
Ja, genau. Es ist wieder mal eine sehr vielfältige, dabei angenehm nüchterne Betrachtung und für mich hochspannend. Ich habe noch viel erfahren. Alles ist sehr gut zusammengefasst. Ich bin also, wie gesagt, sehr angetan.
Und Frank Arnold, den wollen wir nicht vergessen, den Sprecher, der ist mittlerweile zu sowas wie Deutschlands Sachbuchsprecher Nummer 1 geworden. Und in der Tat, das auch sehr zu Recht. Es ist ein Souverän. Er beherrscht den Text, man merkt, er hat keine Probleme, er hat das alles sehr gut vorbereitet und es fließt geradezu aus ihm heraus und man kann gut folgen.
Genau, Frank Arnold liest ja auch die gesamte Reihe, das finde ich auch sehr schön. Er nimmt einen sehr angenehm an die Hand und versteht es durch kleine Nuancen der Stimmlagen, Änderungen, wichtige Stellen herauszuarbeiten. Also er setzt im Text damit sozusagen Glanzpunkte auf. Das ist sehr schön und hilft auch beim Verständnis.
Wir sprachen über die Reihe Naturkunden, der neue Band, als Hörbuch erschienen, Wölfe, ein Porträt von Petra Ahne. Die ungekürzte Lesung gibt es mit Frank Arnold auf 3 CDs, das sind knapp über 3 Stunden Hörzeit, 20 € der Preis und bei DAV ist dieses Hörbuch erschienen. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und wir erleben gerade die Fortsetzung eines interessanten Phänomens, das immer mehr Konturen annimmt, die schreibenden Schauspieler und Schauspielerinnen. Wobei man dazu sagen muss, dass diese, also die Schauspielerinnen und Schauspieler, meistens von außen aufgefordert werden, einen Roman oder eine Erzählung zu schreiben. Es sind die Verlage oder Literaturagenten, die die Schauspielerschaft dazu anstößt. Der Grund liegt auf der Hand, die gute Vermarktbarkeit. Nun also Charlie Hübner, der weit bekannte deutsche Schauspieler, der an den Bühnen in Köln und Hamburg Engagements hatte, aber vor allem durch den Polizeiruf 110 aus Rostock eine höhere Berühmtheit erreicht hat. Davon hat er sich gerade erst kürzlich verabschiedet. Wer die letzte Folge Keiner von uns verpasst hat, es gibt sie noch in der ARD-Mediathek. Nun aber hat auch er also sein erstes Buch geschrieben. Der Titel seines Werkes verweist auf die Heavy-Metal-Band Motorhead. Der Untertitel lautet, warum ich James Last dankbar sein sollte. Doch, Thema Herr Kavek, beginnen wir mal mit James Last. Was ist das für eine Ehrerbietung?
Nein, das ist keine Ehrerbietung, eher das Gegenteil. Die Liebe seiner Eltern zu James Last und seichten Schlagern rief in Charlie Hübner, der eigentlich Carsten heißt, Widerspruchsgeist hervor. Vor allem deswegen, weil es so ein gewisses Ritual gab, bei dem er diesen Schlagern und James Last eben als Kind nicht entwischen konnte.
Dann erzählen Sie mal etwas mehr dazu.
Die Familie machte an den Wochenenden immer Ausflüge mit ihrem Auto durch die mecklenburgischen Weiten. Und die Kinder mussten halt mit. Und dabei wurde eben permanent diese Musik gehört, was beim kleinen Carsten zu Brechreiz führte. Beziehungsweise eines Tages blieb es nicht beim Reiz. Dazu hören wir einen Ausschnitt, gelesen vom Autor selbst.
Der gelbe Saporoschitz bremst scharf am Rand eines blühenden Rapsfeldes. Die Fahrertür wird aufgerissen, mein Vater springt aus dem Auto. Du verdammter Bengel, kannst du nicht rechtzeitig Bescheid sagen? Guck mal, was du für ein Mist du angerichtet hast hier. Dein Oberhemd und Teile seiner Hose sind voll mit frisch Erbrochenem. Ich krieche auf allen Vieren aus dem vermeintlichen Tiger-Porsche heraus, huste heftig und jammere vor mich hin. Auf der Beifahrerseite springt meine Mutter heraus. Sie huscht eilig mit einem Küchenhandtuch herbei. Sie setzt sich zu mir und wischt mir mit kräftigen Zügen über den Mund. Brüderlein und Schwesterlein gucken erschrocken durch das beschlagene Fenster. Im Auto dudelt »Ich weiß, was ich will« von Udo Jürgens, Lieblingssänger meiner Mutter. »Bist du von allen guten Geistern verlassen? Willst du uns mal erklären, was der ganze Blödsinn soll? In drei Teufelsnamen, was ist denn in dich gefahren? Was ist denn das für ein Kindergarten mit dir?« schimpft mein Vater auf mich ein. »Los, raus mit der Sprache, du verdammter, hochnäsiger Rotzlöffel! Entschuldige dich bei mir und auch bei deiner Mutter, los, und bei deinen Geschwistern, los jetzt, los, los, du sollst dich endlich entschuldigen!« Ich wehre die liebgemeinte Wischattacke meiner Mutter heftig ab, rapple mich auf, stampfe schreiend auf den Boden, kreische entsetzlich hoch, »Hossa, hossa, 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 hossa«, schiebe die Mutter zur Seite und renne ins Rapsfeld. »Adio, ich will euch nie wiedersehen!«
Tja, warum spinnt er so? Eltern und Geschwister hat er natürlich wieder gesehen, aber es muss jetzt unbedingt ein Gegengift her und das hieß dann bald Motorhead.
Motorhead, das ist eine Heavy-Metal-Band aus London. Viele werden sie vielleicht nicht kennen, aber ihre Musik irgendwie schon mal gehört haben. Das ist eine Musik, die in jedem Fall mächtig Dampf macht, Dorothee Meyer-Kavik.
Ja, sie passt aber definitiv nicht in die Musikfarbe von HR2 Kultur. Als Beschreibung eben so eine Mischung aus Heavy-Metal, Punk und Hard-Rock, sehr basslastig, sehr schnell und vor allen Dingen sehr laut zu hören. Und auf dem Cover der CD gibt es so einen QR-Code mit einer Playlist aller genannten Songs. Da kann man sich einhören. Es war eben diese Musik, die Carsten Hübner in der Teenager-Zeit sozusagen gerettet hat, seine Art, sich abzugrenzen gegen die von ihm als miefig empfundene Erwachsenenwelt. Vom Text hat er als Teenager wohl nicht alles verstanden, aber die Energie, die hat ihn mitgerissen und geprägt, bis heute übrigens.
Das heißt, wir haben es da wieder mal so, ich denke jetzt gerade an Edgar Selges Roman zu tun, mit einer Autobiografie im weitesten Sinne zu tun.
Ja, im weiteren Sinne. Ein bisschen Autobiografie, ein bisschen Biografie der Band, viel Fantasie. Vor allen Dingen so ein Kaleidoskop der Facetten und Strömungen und Räusche, die Charlie Hübners Leben prägten. Die viel auch verraten über die letzten Jahre der DDR, war ja ungefähr 16, als die Mauer fiel. Rauschhaft ist übrigens auch der Stil. Es ist der Teufel nämlich selbst, den Charlie Hübner bittet, ihm die wilden Teenagerzeiten ins Gedächtnis zu bringen. Und der Teufel, mit dem schon die Kindergärtnerin drohte und der schon von Kinderbeinen im kleinen Carsten selbst steckte, das ist ein Teufel, der auch Plattdeutsch snackt.
Das ist eine gute Idee. Wir machen mal einen Turn in die wilden alten Tage. Und ehe ich mich jubelnd bedanken kann, fährt sein langer, knorriger, roter Arm herunter, um mich mit seinen schwarzen Krallen am Hals zu packen. Festhalten. Er setzt mich neben seinen Buckel und erklimmt wie eine Echse die nächstbeste Buche bis in den Wipfel. Nu geht dat los. Ich klammere mich an die wurzelknotigen Fasern seines Halses und dann setzt er zu einem Smasher-Sturzflug in den Zansen an. Das ist der mystischste See meiner Heimat und es heißt, in ihm schlummern alle Geheimnisse. Man sagt, der Zansen ist des Teufels Pfand im Spiel der Zeiten. Wir stürzen wie ein Meteorit in den See. Es rast um mich, mein Herz rast auch, und dann verschwinden wir im Rauschen und Tosen der Zeitenschleuder.
Ja, so geht die Reise los und hier wird's dann eben doch auch autobiografisch. Wir erfahren von den Eltern, die eine Gaststätte betrieben, vom Kinderdasein immer draußen, auch bei Matsch und Regen, von den Sonntagsausflügen, seiner Verstocktheit als Teenager, den Kampftrinkrunden im Jugendclub und wie Mortimer Hurt ihn eigentlich aus der Isolation gerettet hat. Natürlich kommt auch Lemmy, eigentlich Ian Fraser Kilmister, der Gründer der Band Motorhead, auf Stippvisitenbesuch, obwohl der doch längst gestorben ist.
Charlie Hübner ist, wie eingangs schon gesagt, ein sehr, sehr populärer Schauspieler. Das heißt, er wird jede Menge Follower haben und für genau diese Zielgruppe ist dann diese Geschichte wohl auch geschrieben, oder?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Er ist ja ein Schauspieler, der so mit voller Hingabe und auch Körpereinsatz spielt, unglaublich Präsenz zeigt. Und das Hörbuch erklärt viel von seinem Spiel aus dieser Biografie und seiner Liebe zu dieser Band heraus.
Und er spricht auch mit viel Körpereinsatz, das ist spürbar.
Charlie Hübner taucht wirklich auch stimmlich voll hinein in sein Leben und natürlich kommt so das Blatt des Teufels auch besonders gut rüber.
Haben wir gehört, davon haben wir uns überzeugen können. Dankeschön, das war die Besprechung von Charlie Hübner, Motorhead oder warum ich James Last dankbar sein sollte. Die Autorenlesung ist auf 2 CDs erschienen, über 2,5 Stunden Hörzeit, ungekürzt und zum Preis von 12 Euro bei Roof Music Tacheles erschienen. Das Buch selbst beim Verlag Kiepenheuer und Witsch. In der Hörbuchzeit in HR2 Kultur soll es jetzt, wie meistens an dieser Stelle, wieder um ein Kinderhörbuch gehen. Hans-Joachim Schädlich, den Namen werden die Älteren wohl kennen. Ein berühmter Autor, der in den späten 1970er Jahren von Ostberlin und der DDR in den Westen übersiedelte, Erzählungen schrieb, Romane und Essays, in denen die Auseinandersetzung mit der DDR auch lange Zeit eine dominierende Rolle spielte. Er bekam zahlreiche Literaturpreise und schließlich auch das Bundesverdienstkreuz. Insofern, Dorothee Meyer-Karweg, ist Hans-Joachim Schädlich eigentlich nahezu ausschließlich als Autor für Erwachsene in Erscheinung getreten und bekannt. Aber hier haben wir es nun mit einem Kinderhörbuch zu tun, der Titel Der Sprachabschneider. Was hat es genau damit auf sich?
Ja, das ist ein Text für Kinder ab 8, übrigens schon älter, also von 1980 als Buch veröffentlicht worden. Und es ist ein Text, der Kinder auf spielerische Weise sensibilisiert für einzelne Bestandteile der Sprache und dafür, wie wichtig die sind fürs Verständnis.
Das klingt jetzt ziemlich interessant, zumal sich ja mit Schädlich auch der Ruf verbindet, eigentlich sehr verschlüsselt zu schreiben. Wahrscheinlich ist das dann doch hier anders. Wie geht er dabei vor?
Ja, in den Mittelpunkt seiner Geschichte stellt er einen kleinen Jungen, Paul heißt der, so ein kleiner Träumer. Und der sieht eines Tages vor der Schule einen ganz merkwürdigen Mann. Da hören wir gleich mal rein, es liest Thomas Nicolai.
Der Mann spannt einen großen grünen Regenschirm auf, steigt auf einen Holzkasten, der wie ein Koffer aussieht, und singt. Richtiger Gesang ist es aber nicht. Paul hört einen Raben, ein Dielenbrett und einen Bären. Der Bär brummt, das Brett knarrt, der Rabe krächzt.
Übernehme gegen Lohn Aufsicht über Präposition. Suche dringend Prädikat, biete frischen Wortsalat. Kaufe einzeln und komplett Konsonanten außer Z. Wer tauscht alte Stammsyllaben gegen fertige Hausaufgaben?
Tja, so spricht oder singt dieser merkwürdige Mann vor der Schule. In die muss der kleine Paul dann aber schnell gehen. Er ist mal wieder ein bisschen zu spät und vergisst dann in der Klasse diesen Mann wieder. Aber zu Hause klingelt es dann und vor der Tür steht dieser merkwürdige Mensch und spricht Paul an.
Mein Name ist Philolog, sagt der Mann mit brummender, knarrender und krächzender Stimme. Ich möchte dir einen Vorschlag machen.
Dabei klopft er auf seinen Koffer. Paul sagt, meine Eltern sind auf Arbeit, komm bitte heute Abend wieder. Aber der Mann sagt,
ich übernehme eine Woche lang deine Hausaufgaben, wenn du mir alle deine Präpositionen und, sagen wir mal, die bestimmten Artikel gibst. Das ist ja nicht viel.
Paul überlegt. Dann sagt er, »Wie soll ich dir meine Präpositionen oder sowas geben? Die habe ich doch nicht im Schrank.«
»Du sagst einfach, dass du sie mir gibst und fertig. Du kriegst natürlich eine Quittung.«
Tja, gesagt, getan. Immerhin eine Woche lang keine Hausaufgaben, auch nicht schlecht. Nach einer Woche klingelt es dann erneut und der Philolog bietet ihm nun an, wieder die Hausaufgaben zu übernehmen. Dafür will er jetzt alle Verbformen bis auf den Infinitiv. Und wieder willigt Paul ein. Und beim dritten Mal möchte der Philolog von jedem Wort, das mit zwei Konsonanten anfängt, den ersten Konsonant. Das gilt übrigens auch für zusammengesetzte Substantive. Ja, aber nun wird es für Paul wirklich ein bisschen schwierig mit der Verständigung, beispielsweise beim Einkaufen für die Mutter.
Die Verkäuferin fragt, was möchtest du, Paul? Paul schnurrt Mutters Bestellung herunter. 10 Rippen, 4 Radwürste, eine Tüte Haferlocken und eine Tüte Raupen und ein Tütchen Taubzucker. Mutter wollen Lätzchen backen. Die Verkäuferin, die von Paul gehört hat, sagt ernst, »Tut mir leid, Paul, das haben wir nicht. Versuch's doch mal woanders.«
Tja, jetzt merkt man, dass es ein schlechter Tausch war, auf den sich Paul da eingelassen hat mit dem Herrn Philolog.
Genau, in der Tat. Die Mitschüler lachen ihn aus, Lehrer und Eltern sind zunehmend genervt oder auch richtig ärgerlich. Und deswegen wendet sich Paul wieder an den Herrn Philolog und bittet ihn doch bitte, bitte alles rückgängig zu machen. Der lacht erst, gibt Paul dann aber ein Rätsel auf, also einen längeren Text, in dem alle diese Buchstaben und Wortformen fehlen. Wenn er herausbekomme, wie der Text wirklich heißen soll, dann könne er auch wieder normal sprechen. Und er schafft es natürlich mit der Hilfe von seinem Freund Bruno, den er endlich einweiht. Und auch da können die Kinder nochmal richtig mitraten, die hörenden Kinder.
Interpretiert wird diese Kindergeschichte von Thomas Nicolai. Der ist mir noch nicht als Interpret von Hörbüchern bekannt, aber er macht das ganz fantastisch.
Ja, finde ich auch. Er schafft es hier sehr schön, sowohl dem verträumten kleinen Paul eine Stimme zu geben, als auch diesem ziemlich unheimlichen Herrn Philolog. Und er kann eben auch diesen Sprachwitz der Geschichte sehr gut rausarbeiten.
Ja, da geht man richtig mit. Mhm. Und dann können wir feststellen, das ist eine hochgelungene Produktion, oder?
Ja, es ist eine CD, die eben auf spielerische und wirklich unterhaltsame Weise das Sprachgefühl und das Verständnis für die deutsche Grammatik fördert. Und das hat mir schon richtig gut gefallen.
Hans-Joachim Schädlich, der Sprachabschneider, gelesen von Thomas Nicolai. Eine CD, 43 Minuten Hörzeit, zum Preis von knapp 10 Euro bei Sauerländer Audio im Argon Verlag erschienen. Und die Altersempfehlung hier ab 8 Jahren. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweck. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende und es sagen Tschüss
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz.